Ihr Lieben, das hier ist unsere Weihnachtsfolge und demnach auch ein etwas anderes Intro. Wir kaufen bei Hello Agile sehr, sehr viel Lego für alles, was wir rund um Lego Serious Play machen. Und dafür bekommen wir Bonuspunkte und die tauschen wir einmal im Jahr gegen Lego-Steine ein. Und dieses Jahr haben wir davon für über 1500 Euro Lego gekauft. Und das spenden wir alles an Kinder, denen es nicht so gut geht und die es nicht so gut haben wie wir und die sich darüber sehr freuen. Und die Organisationen, an die wir dieses Jahr spenden, freuen sich natürlich auch über eure Spenden. Und dieses Jahr gehen die Lego-Steine raus an die Kinder- und Jugendhospiz Sternbrücke. Das ist eine tolle Einrichtung für Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten und deren Familien. An das Deutsche Rote Kreuz, an Unterkünfte, Wohnheime und Jugendhilfeeinrichtungen für Menschen mit Fluchterfahrung. An den Verein Frauen helfen Frauen e.V., das ist eine Beratungsstelle für Frauen, die häusliche Gewalt erfahren oder erfahren haben. Und an den Frankfurter Verein zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. Und an das KID, stationäre Facheinrichtung für gewaltgeschädigte Kinder mit Sitz in Düsseldorf. Danke für alle Vorschläge unter meinem LinkedIn-Post, in dem ich nach Spendenzielen gefragt habe. Die 5 sind es geworden. Nehmt euch bitte ein Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, und schaut, was diese Einrichtungen denn so Tolles machen. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und jetzt viel Spaß mit der Folge, die noch ein weiteres Spendenziel bereithält. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Mit Hello Agile begleite ich mit meinem Team zusammen Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Aber New Work ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint und in diesem Podcast will ich das Thema mit meinen Gästen von allen Seiten durchleuchten. Heute zusammen mit Dr. Julia Freudenberg. Sie ist Geschäftsführerin der Hackerschool. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche frühzeitig für Programmieren und digitale Kompetenzen zu begeistern. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Schulform. Und Julia hat jede Menge Schlaues zu erzählen. Daher freue ich mich auf diese Folge und sage herzlich willkommen, liebe Julia.
Ich freue mich, ich kann mit Druck umgehen. Mal gucken, was Schlaues wir heute zusammen hinkriegen.
Ich habe schon das ein oder andere von dir gehört. Du warst ja auch letztens im Podcast von der lieben Jule Jankowski und da ging es ja auch um deine Schlauheit und das deswegen, ich habe auch gar nicht so viele tiefe Fragen hier vorbereitet. Ich bin einfach sehr sicher, dass es einfach ein sehr lockeres, cooles, hörenswertes Gespräch wird mit uns beiden. Ich habe eine kleine Check-in-Frage vorbereitet. Und zwar, liebe Julia, wenn ich dir einen Gutschein ausstellen könnte, wovon hättest du gerne mehr? Entweder Finanzierung für die Hackerschool oder Zeit auf der Bühne oder Hackerschool Pullover und T-Shirts.
Okay, die Sachen sind wahrscheinlich sogar interconnected. Mit mehr Zeit auf der Bühne kriege ich hoffentlich auch mehr Geld und dann auch noch mehr Hoodies. Aber tatsächlich ist es im Moment wirklich ein bisschen Spaß, ein bisschen Ernst. Finanzierung von gemeinnützigen Einrichtungen, egal wie cool und krass wichtig die sind, ist in den heutigen Zeiten einfach echt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Von daher würde ich wahrscheinlich voll schnöde für Mammon gehen und damit ganz viele coole Menschen gemeinsam mit in die Mission reinholen.
Das ist ja auch mehr oder weniger so deine tägliche Arbeit, ne? Also dich um das Thema Finanzierung kümmern, richtig?
Ja, auch. Also nicht nur, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Block, weil letztendlich sieht man ja auch, egal wo in Geld investiert wird, es spielen immer Menschen eine Rolle, es spielen natürlich Ideen eine Rolle. Und da, dass beides bei mir zusammenkommt, ist es natürlich schon so, dass ich eben halt auch das Fundraising-Team intensiv unterstütze, damit wir auch wirklich an die größeren Slotgrößen rankommen können, weil wir haben fast 80 Leute im Team. Ich muss 3 Millionen Euro im Jahr fundraisen. Das ist halt eine Größenordnung. Da kommst du mit 50 Schmack hier und 60 da halt einfach nicht irre weit. Und das musst du halt, es ist wie Sales. Du musst es wirklich sehr gut vorbereiten und du brauchst gute Argumente.
Krass, 80 Leute, das war mir so nicht bewusst. Das heißt, dass die Payroll wahrscheinlich der größte Posten ist, den es zu begleichen gibt.
Ja, immer. Also das ist tatsächlich häufig so und ich bin auch ganz froh darüber, weil ich möchte auch nicht gezwungen sein, mal wieder neue Rechner zu kaufen oder irgendeine blöde Ausgabe zu tätigen, nur damit ich prozentual runterkomme. Aber wir haben fast ausschließlich Personalkosten, kleines Büro, ein bisschen Hardware, Investitionen in Infrastruktur oder ähnliches natürlich. Aber tatsächlich, wir besorgen das Geld, um Menschen zu bezahlen, damit wir mit diesem doch relativ kleinen Team 3.500 ehrenamtliche ITler hebeln können, die mit uns Tausende von Kindern erreichen. Also da ist schon der Multiplikatoreffekt ganz entscheidend.
Okay, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber erstmal zu dir, liebe Julia. Du hast eine Bilderbuch-Konzernkarriere hinter dir, laut LinkedIn 6 Positionen bei Unilever mitgemacht. Wie kommt man denn dann da drauf, sich komplett zu verändern und CEO von so einer gemeinnützigen Organisation zu werden?
Ach ja, meine LinkedIn-Historie. Also ich war letztendlich 19 Jahre bei Unilever, wenn du
Wow.
auch die Elternzeit mitzählst. Ich glaube, am allerprägendsten war es tatsächlich, dass ich sehr, sehr viel Zeit im Out-of-Home-Bereich verbracht habe. Also Out-of-Home versus In-Home. Das Eis, was du im Supermarkt kaufst, um es mit nach Hause zu nehmen, wird zu In-Home gezählt. Das Eis, was du im Freizeitpark, im Kino, you name it, besorgst, das ist halt eben dein Out-of-Home-Konsum. Und das war immer so ein bisschen das gallische Dorf im Konzern. Und ich war im gallischen Dorf. Also wir haben nämlich Ben und Jerry's dann innerhalb vom Out-of-Home-Bereich aufgebaut. Und
Okay.
es war ein wunderbares Team. Es war völlig irre. Es war Guerilla-Marketing ohne Budget und eben halt auch eine Art von Social Entrepreneurship. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und gemerkt, dass also geilen Scheiß zu machen schon wirklich eine Passion von mir ist. Und naja, Hackerschool bringt coole ITler und Kids zusammen. Das ist auch privat mein absolutes Privileg. Ich habe einen super coolen ITler geheiratet. Ich habe, wie ich finde, natürlich die wundervollsten Kinder der Welt. Und da gemeinsam was mit anzustellen und kombinieren, war ich schon immer super.
Und sag mal, wie ist es dann wirklich dazu gekommen? War das bei Unilever dann irgendwann genug oder kam jemand auf dich zu? Oder wie bist du von A nach B nur gekommen?
Rückwirkend war das immer, das musste so gewollt sein.
Ja.
Also der Way Forward ist ja nicht immer ganz so klar. Naja, ich war, ich glaube, 18 der 19 Jahre im Eiscreme-Bereich. Also Eis ist für mich auch ein Grundnahrungsmittel. Ich stehe dazu, ich habe immer noch Teile aus der Ben & Jerry's Zeit am Körper dabei. Aber es war für mich, dann kam ich in den Bereich der Tütensuppen. Und also ich bin auch von Hause aus nicht so mit Tütensuppen sozialisiert. Und das war für mich einfach, wo ich dachte, echt jetzt? Also auch mega spannend. Es war ein tolles Jahr, aber die Identifikation war für mich nicht so einfach in dem Bereich. Und dann, naja, hatten mein Mann und ich Rücksprache. Wir wollten eh noch ein zweites Kind. Ich hatte eh noch Bock, eine Doktorarbeit zu schreiben. Also ich wollte dann noch 3 Jahre rausgehen und habe halt in der Zeit auch die Hackerschool kennen und lieben gelernt. Und wenn man 3 Jahre eh raus ist und es kam auch wieder eine Personalabbaurunde zufällig genau zum richtigen Zeitpunkt, da kamen Sachen wundervoll zusammen. Und ich bin, glaube ich, auch jetzt beruflich da angekommen, wo ich wirklich, wirklich einen Unterschied machen kann.
Okay, wow. Also hast du im besten Sinne von Fridtjof Bergmann das New Work-Konzept für dich lebst du und sagst, ich mache das, was ich wirklich, wirklich will.
Ja, also sagen wir mal so, das ist ja keine Aussage, die nur wahr ist, wenn du sagst 100%, weil echt mal jetzt Anträge zu schreiben, ist voll nicht mein Ding. Oder immer dreifach zu checken, wo welche Kommunikation wohin kommt, wie wenn du zum Beispiel jemanden mit ins Boot holst und denkst, okay, cool, weiß die schon mal, aber dann geht das über andere Ecken und du denkst, okay, das hätte ich wahrscheinlich noch 5 Menschen gleichzeitig erzählen sollen. Also es gibt auch Sachen, die mich natürlich auch eher anstrengen
Ja.
oder wo ich denke, es würde einfacher gehen. Aber ich habe zu meinen Kindern noch nie gesagt, ich muss arbeiten, sondern ich will das tun. Ich liebe es, meine Zeit frei zu allokieren und wirklich danach zu entscheiden, wo kann ich den größten Impact mit meiner Zeit wirklich gewährleisten. Also ich würde mal sagen, wenn man diese Aussage auf die Praxis überträgt, ja, absolut, dann bin ich voll da.
Für alle, die jetzt die Hackerschool noch nicht so kennen. Und da zähle ich mich dazu. Natürlich habe ich schon von der Hackerschool gehört. Man kennt dich irgendwie auch von Fotos von LinkedIn, ne, weil du eben diesen markanten Hoodie immer trägst. Also ich glaube, dich ohne diesen Hoodie gibt's, glaube ich, nicht.
Auch im T-Shirt, aber das ist sehr ähnlich gebrandet.
Wie viele Hoodies hast du von denen?
Ja, tatsächlich, lustigerweise habe ich mir gerade den von meinem Mann geklaut.
Ja.
Der war eine Nummer kleiner, der passt gerade besser. Also gute News vor Weihnachten. Nee, also ich hab tatsächlich 3 Hoodies und ich glaube, keine Ahnung, 10 T-Shirts oder sowas. kommt man schon mit längs, nur weil man viel unterwegs ist, muss man halt zwischendurch mal waschen.
Ja, mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich trage auch meistens unseren Hello-Hoodie, der ist nicht so markant wie deiner, aber ich habe davon auch, glaube ich, irgendwie 3 Stück im Schrank und habe die sehr oft an. Also so gebrandete Sachen sind dann auch gut, ne? wenn man sie auch irgendwie gerne anzieht, wenn wir die irgendwie eine gute Qualität haben. Naja, also für alle, die Hacker School noch nicht so richtig kennen, was macht ihr genau?
Wir machen geilen Scheiß. Okay, das muss ich immer sagen. Also ganz pragmatisch, wir kombinieren eigentlich nur, was da ist. Wir haben coole Menschen, die Bock auf IT haben, die gestalten wollen und die für die Themen brennen, die sie bewegen. Und wir haben ganz viele Kinder pro Jahrgang, ungefähr eine 750.000, die dringend auch positive digitale Bildung brauchen, einen mündigen Umgang mit den Sachen, die da draußen eben halt einfach sind. Und das wollen wir zusammenbringen. Und da wir ja nicht nur das Land der Zertifikate, sondern auch das der Vorurteile sind, haben wir uns entschieden, virtuell in Schulklassen zu gehen, um die Kinder auch vor Ort zu erreichen, auch die Mädchen, auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder, weil die kommen freiwillig nicht in außerschulische Angebote. Mhm. Und wirklich hinzugehen und zu sagen, wir programmieren mit jeder Schulklasse einen Vormittag, die Kids sind in den Schulen, wir schalten uns zu und öffnen damit den Kopf, gehen auf Selbstwirksamkeit und auf die Begeisterung am Lernen am Rand der Komfortzone. Damit können wir Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Und ich glaube, insbesondere auch in Zeiten von KI und zunehmender Digitalisierung, ist das einfach absolute Basic Skills, die wir den Kindern mitbringen müssen.
Aber was, also ihr seid einen halben Tag in der Schule zugeschaltet und was machen die Kinder, wenn die dann sagen, okay, da habt ihr was in mir geweckt, ich hab Bock?
Wir haben eine separate Seite zusammengestellt, wo es darum geht, was könnten nächste Schritte sein. Also auch vor dem Hintergrund, nicht, dass sie sagen, sie haben es nicht gewusst. Was sind lokale Initiativen, was ist virtuell möglich? Mhm. Wir arbeiten aber auch daran zu sagen, wie können wir dann noch ohne, ich sag mal, Medienbruch enger dranbleiben, dass wir wirklich noch eine Lernbegeisterungsplattform, ich hoffe, dass wir die Förderung dafür kriegen, dass wir die aufbauen können, dass Kids direkt ihr eigenes Spiel weiterbauen können und auch KI-unterstützt gefragt werden, hey, du hast Level 1, willst du Level 2 einfügen? Oder ja, hey, wie wär's mit Gegnern, brauchst du Power-Ups? Wie auch immer, dass wir da eben wirklich auch sicherstellen, dass es nicht nur eine Verweisberatung ist, dahin könntest du gehen, sondern dass wir es so niedrigschwellig wie möglich gestalten.
Und ihr fokussiert euch auf genau das. Das heißt, ihr habt ihr noch andere Geschäftsfelder oder andere verschiedene Angebote oder ist es tatsächlich nur Fokus auf, wir gehen zu möglichst vielen Kindern jeglicher Herkunft, jeglichen Geschlechts, 750.000 sagtest du, in die Schulen rein und machen einen halben Tag mit denen und programmieren was Geiles?
Also die 750.000 ist noch ein paar Jahre weg, ne? Nicht, dass wir anfangen zu träumen. Aber es ist tatsächlich genau der Fokus. Wir haben vorher auch ganz viel außerschulisch gemacht. Wir haben auch jetzt einen kleinen Bereich, der außerschulisch mitläuft. Einfach auch, weil wir prüfen wollen, wie wir das finanzieren, weil das geht nicht über Stiftung. Da haben wir jetzt gerade für das nächste Jahr, ich sag mal so ein Proof of Concept. Was ist da möglich? Mhm. Dafür sind wir aber auch dabei, nochmal zu prüfen, ändert sich dadurch die Wirkungslogik? Weil wir wollen ja tatsächlich, dass jedes Kind einmal programmiert hat, um die Köpfe zu öffnen, um wirklich zu sagen, hey, ich kann das können. Das ist noch Entleerung, aber es ist wirklich der ganz große Fokus bei 16 Bundesländer, Bildungsföderalismus, 9000 Schulträger. Das ist ein unglaubliches Themenfeld, auch wenn es nur ein Bereich ist, der ist schon tough zu tackeln.
Krass, okay. Und wie viele Schulen geht ihr so im Jahr an?
Ist wachsend. Also das Ziel ist tatsächlich, 80% der Schulen mindestens deutschlandweit zu erreichen. Mhm. Wir sind jetzt bei, ich glaube, an die 600 Schulen, mit denen wir arbeiten. Also auch da ist noch Riesenspiel nach oben. Und auch eben zu gucken, wir wollen nicht eine Klasse, sondern wir wollen den ganzen Jahrgang, am liebsten immer den 7. Jahrgang komplett. Und auch da, wir haben ja Schulen in Hamburg alleine, die 8-zügig unterwegs sind. Also auch da gibt es durchaus noch Wachstumspotenzial.
Okay, und wenn ich jetzt in der Schule arbeite und hier zuhöre, kann ich dann einfach auf die Hacker School zugehen oder ist das noch ein bisschen komplizierter?
Nee, so einfach wie es geht. Ja. Also wenn Schulen sich direkt melden, weiterführende Schulen, also wir haben in den Grundschulen, da haben wir nicht viele Möglichkeiten, die wir im Moment anbieten können, einfach auch, weil wir mit ehrenamtlichen IT-LerInnen arbeiten, nicht mit Sozialpädagogen. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen in weiterführende Schulen. Und die Schulen können einfach bei uns auf die Website gucken. Es gibt extra einen Onboarding-Termin für Lehrkräfte, einen kurzen Infotermin, ich glaube 20 Minuten oder so. Das ist halt auch wirklich nicht zu viel Zeit frisst. Aber für die Schulen ist das Ziel, das so unkompliziert wie möglich abzubilden und tatsächlich auch so, dass die Schulen selber nicht dafür zahlen, wir fundraisen die Gelder an anderen Stellen.
Okay, sehr cool. Und neben diesen Ehrenamtlichen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, seid ihr natürlich auch auf Spenden angewiesen. Wir hatten es im Intro schon. Jetzt geht es nicht um Lego, sondern eher um das Thema auch Kinder, aber in einem ganz anderen Bereich. Ist es denn überhaupt attraktiv, wenn ich irgendwie hier einen Aufruf mache, Leute spendet, oder seid ihr eher auf andere Spendenarten angewiesen, Unternehmen, die sich da irgendwie beteiligen oder?
Jeder Euro hilft. Ja. Also da wäre ganz pragmatisch. Für 3 Millionen Euro brauchst du natürlich eben halt schon auch viele Einzelspenden. Aber die schönste Spende, die ich je bei der Hackerschool bekommen habe, ist auch schon Jahre alt und läuft tatsächlich oder ist bis vor kurzer Zeit noch gelaufen, waren 5 Euro im Monat von einem früheren Teilnehmer, der uns sein Taschengeld gespendet hat, weil er die Idee so geil findet.
Oh, wow.
Und du kannst dir vorstellen, was für eine intensive Kostenbetrachtung das gibt. Ich fahre kein Taxi, sondern öffentliche. Ich habe eine Bahncard 100, ich fliege nicht. Also wenn du weißt, dass solche Gelder in die Hackerschool fließen, um die Welt zu retten, du bist so sensitiv, was das Verursachen von Kosten anbelangt. Also das ist toll. Also uns hilft jede Art der Unterstützung tatsächlich, um das große Ganze zusammenzusetzen.
Mega, mega. Und das Thema Ehrenamt. Also ihr seid auf Ehrenamt angewiesen. Du hast vorhin schon eine Zahl genannt, wie viel IT-Profis da unterwegs sind. Seid ihr auch da offen oder sucht irgendwie aktiv neue Leute, die diese Module halten können?
Oh ja, also tatsächlich ist das etwas, wo wir auch merken, dass die Zeiten tough sind, weil auch Corporate Volunteering ist ja was durchaus schneller gestrichen wird, als man das so denkt. Von daher, wir brauchen ja für 6 Kinder einen ITler. Und wenn wir sagen, wir reden über eine 750.000, brauchen wir 125.000 Einsätze. Wenn jeder zweimal macht, reden wir nur noch über ein paar 60.000. Wenn wir mit Hochschulen kooperieren können, und da haben wir häufig Absprachen wie, die Studierenden kriegen 3 Credit Points, kommen dafür 10-mal mit in Schulkurse. Sowas erleichtert alles. Aber wirklich sich zu engagieren, sich die Zeit zu nehmen, es ist auch keine hohe Informatik, die wir vermitteln. Also was mein Wunsch ist und die Voraussetzungen sind, man sollte sich bereit sein, in die Themen einzuarbeiten. Wir haben alle Kurse bei uns auf der Website stehen, die kann man sich angucken. Man sollte die durchgespielt haben, man sollte Bock haben, sich da auch reinzufrickeln. Ich bin keine ITlerin, ich kann aber einen Großteil der Kurse trotzdem geben. Also das heißt, wenn ich Bock habe auf Lernen, wenn ich bereit bin, mich so reinzuknien, dass ich auch mit den Kindern lernen kann und eine IT-Affinität mitbringe, bin ich nicht auf einen Jobtitel angewiesen, der eben halt genau das bescheinigt, sondern es ist wie jede gute Party, funktioniert nur, wenn jeder was mitbringt, und eben da wirklich Begeisterung für Kinder mitzubringen, ist ein Großteil der Miete.
Stark, okay, dann haben wir jetzt hier den Aufruf gestartet, meldet euch bei Julia und bei der Hackerschool, schaut euch das an, sowohl um zu spenden, als auch um euch einzubringen als Ressource. Okay. Sag mal, ich habe das Gefühl, und das hört man und liest man ja auch irgendwie, dass durch das ganze Thema AI vor allen Dingen das Thema Entwicklung, Programmierung als Skill und als Kenntnis irgendwie nicht mehr so gefragt ist. Also durch AI schafft man irgendwie hochspezialisierte Programmierer ab, oder das schafft sich irgendwie selber ab. Wie blickst du darauf? Wie wichtig ist es denn für uns, für unsere Kinder in Zukunft, dass die Programmierskills haben?
Es ist witzigerweise genau die Frage, die mich im Moment am meisten beschäftigt oder die mir am häufigsten gestellt wird. Es gibt im Moment keine ganz klare Antwort darauf. Also wir haben die Situation, dass sich auf jeden Fall der Job von Programmierern ändern wird. Und wenn ich auch mit meinem Mann dazu spreche, es gibt diverse Sachen, über die sich ITlerInnen sehr, sehr freuen, wenn sie nicht mehr machen müssen. Das Schreiben von dem Testkonzept, echt mal jetzt. Das ist so wie für mich Anträge schreiben. Das nervt volle Luzi. Ich habe auch ein ganz spannendes Gespräch geführt mit einem der, ja, ich sag mal, zumindest führenden Köpfe für seine Firma in dem Bereich, der sagte, ja, das wird auch gar nicht lange hin sein, dass wir halt eben komplett umdenken müssen und eben halt die Maschinen dabei supervisen. Was wir trotzdem brauchen, ist ein Verständnis, wie das funktioniert. Und wir brauchen auch tatsächlich ein so weitreichendes Verständnis, dass auch eine Haftungsfrage geklärt ist. Weil also auch Themenfelder mit, wir haben ja neulich mal gesehen, was passiert, wenn, was war das? Airbus, Boeing, ich nehme einfach beide Namen, weil ich es nicht mehr genau weiß, wo ein Autopilot einfach reingeklickt hat und der Mensch kaum noch eingreifen konnte. Das hat schwere Unfälle gegeben. Oder auch, wenn du sagst, Medizintechnik, möchtest du wirklich, dass keiner mehr drauf geguckt hat? Es ist tatsächlich Stand heute so, dass die Spezialisierung der KIs noch so punktuell ist oder zumindest nicht so weit greifen, dass du wirklich sagen kannst, komm, ich kann einfach das Denken aufgeben. Mhm. Und ich möchte wirklich dafür die Bresche schlagen, dass junge Menschen ins Denken kommen und dass sie verstehen, wie Grundzüge funktionieren. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, wenn jemand einen Führerschein macht, dass er eine ganz, ganz grobe Idee hat, wie funktioniert so ein Auto oder kann ich einen Reifen wechseln? Hey, ist wie auf dem Fahrrad. Wenn du einen Reifen nicht flicken kannst, bist du unter Umständen ein bisschen blöd dran, wenn er kaputt geht. Und dieses Lernen am Rande der Komfortzone, das ist für mich das, wo ich sage, das ist wichtiger denn je zuvor, dass wir keine kleine Armada an Lemmingen ranziehen, die wirklich nur noch rechts, links wäschen können und sagen, ja, die KI macht das schon. Ja, ich glaube, Katharina Zweig war das lustige Buch, die KI war's. Also wir müssen, glaube ich, dringender denn je Menschen aufbauen, die wirklich verstehen, worum es geht, die Bock haben, sich da auch mit reinzufusseln. Und wir müssen gucken, dass das Training von KI nicht nur in den Händen weißer Männer 20 bis 40 liegt. Also wir geben damit Fähigkeiten aus der Hand oder auch Steuerungsoptionen, was mir große Sorge macht. Ja, die KI kann unterstützen. Ja, die Aufgaben werden sich ändern. Und dreimal ja, ich glaube, es ist wichtiger denn je zuvor bei jungen Menschen dafür, das Mindset zu schaffen, dass sie sich wirklich in diesem Bereich auskennen wollen. Sonst wird das eine relativ abhängige Geschichte hier in Deutschland.
Und sag mal, ist denn KI auch Teil von dem Programm, was ihr macht?
Wir haben es in jedem Kurs mit drin. Also ich bin noch nicht ganz zufrieden, wie wir das überall drin haben, weil wir auch sehen, dass es sehr unterschiedlich funktioniert. Wir können das zum Beispiel in den Make-Code-Kursen super einsetzen, um denen zu zeigen, was KI alles nicht kann. Da kommt ordentlich Quark raus. In den HTML- oder Python-Kursen ist die KI schon ganz schön gut. Und dann klickt wieder rein, dass junge Menschen ja durchaus, wie soll ich sagen, aufwandsoptimiert arbeiten. Und dann eben gar nicht mehr die Erfahrung machen, wie muss ich denn denken, um das richtig hinzukriegen. Aber wir sehen zu, dass wir auch Infos mit rüberbringen. Wir hängen auch KI und Fake News zusammen. Worauf sollte ich im Zweifelsfall achten? Da erproben wir gerade was Neues. Also, na klar, es ist auf jeden Fall ein Thema.
Und wie siehst du da die Schulen selber? Oder wie kommen die Kinder rein? Also hast du da in irgendeiner Art und Weise einen Einblick, wie gerade die jüngeren Leute so auf KI blicken, wie erfahren die damit sind? Ob die das schon irgendwie verstehen, in dem Sinne, dass das halt nicht alles kann, dass auch Blödsinn rauskommen kann? Oder also siehst du, dass die Schulen da auch ihre Pflicht sozusagen wahrnehmen und das Thema irgendwie besprechen?
Das ist eine zweigeteilte Frage. Also sagen wir mal so, die Schulen haben gerade einen etwas drolligen Weg, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Weil die Kinder nicht nur einen, sondern fünf Schritte weiter sind. Wir haben im Elternrat neulich die spannende Diskussion gehabt, man kann ja jetzt auch mit Brillen beschummeln. Und mit Stiften. Man kann Texte aufnehmen, sie verändern lassen und sich dann quasi die Antwort direkt wieder vorgeben. Allein durch die Betrugsmöglichkeiten sind die Schulen damit konfrontiert, dass sie sich intensiv beschäftigen müssen. Und man muss ja fairerweise sagen, es ist ein bisschen eigenwilliger Skill, den die Kinder da entwickeln, aber die sind unglaublich pfiffig. Oder auch dass teilweise die Tonspur im Unterricht mit abgegriffen wird und damit auch die mündliche Note von vielen Schülern sich deutlich verbessert, weil sie dann direkt sich vorsagen lassen, was sie jetzt bei einer Meldung geben sollten. Das ist per se alles, damit muss man umgehen. Was herausfordernd ist, dass es eine Gemengelage schafft zwischen den Kids, die old-fashioned lernen und sich richtig bemühen und den Kids, die einfach superior bescheißen. Und das ist wirklich was, das ist ein riesiges Spannungsfeld, wodurch die Schule intensiv damit sich beschäftigen muss. Teilweise fehlen die Skillsets, aber die Notwendigkeit ist klar. Und bei den Kids hast du halt auf der einen Seite genau diese zunehmende Befähigung, das optimiert für sich zu nutzen. Es fehlt die Weitsicht, dass sie sich damit selber häufig schaden und annehmen, dass sie Wissen haben, was sie nicht haben. Oder die Lernfähigkeit nimmt tatsächlich, naja, ich sag mal positiv formuliert, nicht gerade zu. Und das muss man einfach wirklich im Blick behalten. Also auch wir Erwachsenen haben ja unseren Medienkonsum wirklich nur teilweise im Griff, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Wie sollen Kinder das können? Und da wirklich auf ein mündiges Umgehen damit verstärkt zu achten, das wird eine ganz große Herausforderung sein.
Ja, das denke ich auch. Lass mal 5 Jahre vorspulen, ne? Weil das Thema AI ist ja, also die einen sagen, wir haben gerade eine Bubble und ob die platzt oder ob das Thema da reinwächst, ne, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, wir alle wissen irgendwie, dass uns das begleiten wird und dass es eine sehr große Technologie ist, die gerade irgendwie am Anfang steht. Glaubst du, dass heute in 5 Jahren die Hacker School noch irgendwie Hacker School-Inhalte macht oder dass das Thema AI so wichtig ist, dass es vielleicht eher in diese Richtung gehen kann?
Die Glaskugel, Kristallkugel. Also,
da ist sie.
Relativ einfach, ich weiß es nicht. Was zumindest, glaube ich, unsere Stärke ist, wir haben ja ganz, ganz niedrige Hierarchien und wir sind sehr, sehr eng mit am Markt. Die technische Entwicklung vorauszusagen, vermag ich mir nicht zuzutrauen. Was ich aber sehe, oder vielleicht das hat eine zweigeteilte Antwort, auch wenn wir uns krass weiterentwickelt haben, oder manche sagen vielleicht doch nur einigen Bereichen zurück, alle Kinder krabbeln, bevor sie laufen. Und wenn sie nicht krabbeln, haben sie häufig dieses zweifelhafte Vergnügen von Hüftdysplasien, weil die Hüftschalen nicht so ausgeprägt sind, dass die Oberschenkel hervorragend oder dass das Gelenk hervorragend hält. Für mich ist das, was wir tun, digitales Krabbeln. Wir schaffen Aufmerksamkeit, wir schaffen Grundlagen, wir schaffen ein Verständnis. Keins von den Kids ist hinterher ein ernstzunehmender Programmierer, also nicht mal ansatzweise. Von daher, ich glaube, diverse Komponenten bleiben gleich. Auch das Lernen einer ersten Sprache wird immer, immer, immer wichtig sein, weil wir sehen, wenn Menschen zumindest schon mal neben ihrer Muttersprache Englisch gelernt haben, kommen sie viel schneller in andere Sprachen rein. Muss man noch Sprachen lernen? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn du irgendwo im Ausland bist und merkst, die wichtigen Sachen sind informell. Die sind abends am Küchentisch. Ja. Also ich würde immer dafür votieren, Sprachen zu lernen. Und das andere Thema ist, ich möchte gerne Lösungsorientierung und Problemlösungsfähigkeit einfach mit trainieren. Weil ich sehe, es gibt ja Generation Angst als zum Beispiel ein interessantes Buch, was ich auch empfehlen möchte, dass wir ja immer mehr auch Menschen kriegen, die vor Herausforderungen große Sorgen haben, so weit, dass sie bis in eine Schockstarre kommen oder gelähmt werden. Und was ich möchte ist, dieses Lernen am Rande der Komfortzone mit Begeisterung. Wenn wir das trainieren, dann brauchst du doch für nichts Angst zu haben. Super, eine neue Technologie. Krass, gucke ich mir an. Was kann ich damit anstellen? Ich habe jetzt für zwischen den Weihnachtstagen eingeplant, eine richtig coole KI-Weiterbildung zu machen. Ich freue mich da seit Wochen drauf. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit und denke so, geiler Scheiß, ich kann mir Wissen ins Gehirn reinfräsen und ich freue mich da drauf. Und das sind so die beiden Sachen. Ich glaube, manche Grundlagen sind immer wichtig, einfach um einfach eine Basis für das weitere Leben zu legen. Und auf der anderen Seite, es geht nicht nur um Programmieren. Programmieren ist für mich ein Tool. Es geht darum, Lernen, Begeisterung für Lernen am Rande der Komfortzone, Menschen zugänglich zu machen und damit Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen, um eben wirklich vielleicht auch im Sinne von New Work den Mut zu stimulieren, sich so beruflich zu verorten, dass man richtig Bock darauf hat und sich nicht von Ängsten einschränken zu lassen. Also was werden wir in 5 Jahren machen? Keine Ahnung, aber ich vermute genau das, nur etwas anders.
Wir haben uns ja, du hast gerade eben schon über New Work gesprochen, wir haben uns bei New Work Master Skills kennengelernt. Ja. Da haben wir beide das Programm in unterschiedlichen Jahrgängen mitgemacht und sind beide Fans und haben uns in München beim Jahrgangstreffen nochmal irgendwie ein bisschen enger unterhalten. Welche Rolle spielt zeitgemäße Zusammenarbeit bei euch, bei der Hacker School, aber auch vielleicht in der Zukunft? Ne? Auch das ist ja irgendwie ein Thema, was ja, die Kinder irgendwie mitnehmen.
Absolut. Also für mich was ist zeitgemäße Zusammenarbeit? Für mich sind es Netzwerke. Also es ist, da habe ich so viele Gedanken zu im Kopf. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit KI auch sehr, sehr anders arbeiten werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, KI zu persönlichen Sachen zu fragen. Ich weiß, dass es junge Menschen anders machen, häufig, und das finde ich super, super besorgniserregend, weil menschliche Interaktion ist, glaube ich, durch nichts wirklich zu ersetzen. Wir sind soziale Wesen, ja auch nur ein bisschen advancedere Tiere, egal wie du das jetzt nennen willst, aber dieser Moment der sozialen Verbindung. Für mich ist das Erfolg. Für mich ist Erfolg nicht Geld, sondern funktionierende soziale Beziehung mit anderen Menschen. Und ich möchte, Ich möchte dieses Netzwerk, was ich habe, ich möchte es nutzen, ich möchte Sachen reingeben, ich möchte wissen, wie man gemeinsam mit anderen Menschen Dinge bewegen kann. Und ich glaube, die Zusammenarbeit wird anders. Aber es wird unheimlich wichtig sein, genau auf diese Skills eines Netzwerkes zuzugreifen. Und ich merke, dass Kinder immer mehr vereinsamen und wirklich das Netzwerke, Freundschaften aufbauen, wirklich auch zu lernen, sich auf andere einzustellen, dass das was ist, was heute gar nicht in dem Umfang vermittelt wird, wie ich es als notwendig erachten würde. Von daher, ich hoffe, dass wir intensiver zusammenarbeiten werden und uns vielleicht auch wirklich auf die wichtigen Themen konzentrieren, weil wir andere Sachen vielleicht auch schneller auch unter Einbezug von KI einfach lösen können.
Ja, du sprichst da auf jeden Fall was an, was ich genauso sehe. Ich glaube, dass wir gerade jetzt, wo KI irgendwie auch eine Art sozialer Kontakt ist oder es zumindest versucht zu sein, dass es da umso wichtiger ist, dass wir eben diese soziale Komponente, das Zusammenarbeiten, Zusammensein nicht vergessen dürfen. Und ich glaube auch, dass es da irgendwie so Tendenzen gibt, die gehen in eine Richtung, die uns eher irgendwie schadet und eher uns dazu bringt, irgendwie weniger zusammenzuarbeiten und viel mehr irgendwie im Dialog mit der KI zu sein, ne, wenn wir jetzt irgendwie über LLMs sprechen. Und ich frage mich, ob es da eine Trendwende gibt. Genauso wie es bei dem Thema Social Media, glaube ich, in den nächsten Jahren irgendwie eine Wende geben wird, dass es einfach nicht mehr so das Thema ist, dass man da einfach nicht mehr so oft drauf ist, weil es irgendwie, ja, dann irgendwann auch aus der Zeit gefallen sein wird.
Ich kann das nicht einschätzen tatsächlich oder zumindest nicht vollumfänglich. Meine Gedanken dazu sind, dass ich glaube, dass sich einiges normalisieren wird, weil es einfach einen viel intuitiveren Umgang damit gibt. Ich habe auch die Befürchtung, Menschen sind nun mal, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen bequem und faul. Wenn es einfacher geht, machen wir das ja sehr, sehr gerne. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo man aktiv mitgegen, einfach wirklich sich immer wieder vor Augen führen muss, dass man da aktiv gegensteuern muss. Wir sehen ja auch, dass wenn du durch den Austausch mit einer KI, da hast du ja nicht so viele Konflikte, die ist auch immer nett und bemopelt dich nicht oder so. Mit Menschen zu interagieren, ist konfliktbehaftet. Es gibt unterschiedliche Interessen, man muss das lernen. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, da reinzugehen. Ich bin ja auch einer der Menschen, die unglaublich dafür brennt, also dass ich meine Mutter bei mir habe, ist für mich das größte Geschenk, was ich mir vorstellen kann. Wenn ich das anderen Menschen erzähle, sagt sie, oh Gott, mit meiner Mutter könnte ich niemals zusammenholen. Natürlich ist das Arbeit, aber es ist auch unglaublich, ja, rewarding. Das ist auch genau, wenn du dich in der Hacker School engagierst. Natürlich kostet das Zeit. Natürlich musst du damit umgehen können, dass du im Zweifelsfall auch mal 6 schwarze Bildschirme vor dir hast. Und auch super coole Führungsfrauen, CIOs wie eine Anke Sachs, die hat auch mal mitgemacht, eine wahnsinnig tolle Frau und sagte, oh, da musste ich mich echt überwinden. Das war nicht einfach, aber es war mega cool zu sehen, was die daraus gemacht haben. Und genau mit sowas zu arbeiten. Wir müssen darauf achten, glaube ich, dass wir durch KI nicht dadurch versucht werden, den einfachsten Weg immer für den besten zu halten. Und ich glaube, dieses Flow-Konzept heißt es, meine ich, im Glücksbereich, das überzeugt mich total. Das ist ja, wenn ich es vereinfacht darstelle, die Annahme, dass wenn du etwas unter Auferbietung all deiner Kraft, Fähigkeiten, kognitiver Leistung gerade hinkriegst, dass das größte Glücksgefühl, was du empfinden kannst. Hm. Und da müssen wir, glaube ich, sehr darauf achten, dass wir uns das nicht wegrationieren, einfach oder wegrationalisieren, indem wir in die Falle der Bequemlichkeit tappen.
Nimm uns nochmal mit in die Hacker School und das Thema New Work. Was würdet ihr sagen? Was macht eure Unternehmenskultur aus, eure Zusammenarbeit aus? Seid ihr New Work oder würdest du sagen, boah, da fehlt noch ein bisschen was?
Wir sind always beta. Also, was ich merke, also wir sind gerade in einer ganz, ganz spannenden Organisationsentwicklung und zwar sowohl Ablauf- als auch Aufbauorganisation. Wir konnten Gelder einwerben, dass wir unsere gesamte Infrastruktur einmal so richtig durchschütteln und keinen Toolsalat da haben, sondern wirklich das gut aufsetzen. Das geht Mitte Januar live. Ich bin sehr gespannt. Aber haben es auch zum Anlass genommen, die Aufbauorganisation nochmal anders zu durchdenken. Und zwar auch wirklich zu gucken, wie man Reibungsverluste vermeidet, wie man wirklich ein Arbeitsumfeld schaffen kann, wo klare Zuständigkeiten, auch Entscheidungszuständigkeiten hängen, weil auch da eigene Nase, wenn du es quasi von alleine aufbaust und plötzlich 80 Leute da, Auch ich mache nicht intuitiv alles richtig. Und genau sowas, wo du eine Situation hast, du denkst, du informierst schon mal jemanden, die Person bewertet aber eine Sache irgendwie noch mal stärker oder anders und sofort fühlt sich jemand Drittes auf den Fuß getreten. Das passiert. Und da wirklich reinzugucken, zu sagen, wie können wir das besser machen? Wie können wir ein Arbeitsumfeld schaffen, wo Menschen eine hohe psychologische Sicherheit haben, dass sie eben genau auf Herausforderungen hinweisen, dass Menschen auf ihren Stärken arbeiten, ein bisschen mit der linken Hand schreiben musst du in jedem Job. Das ist halt, ich glaube, wenn du 30% halt Zeug machst, aber 70% das, was du, wo du wirklich für brennst, dann kriegst du den anderen Kram weggeatmet. So gesehen, also ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Fortschritte machen, dass wir ein super gutes Mindset haben. Wir haben auch mit der Sabrina Dietrich eine tolle Frau, die jetzt den People- und Culture-Bereich auch nochmal ganz anders mit aufbaut und eben wirklich in der Organisationsentwicklung ganz, ganz viel geleistet hat. Und das ist was, ich habe so ein bisschen die Prädisposition, ich sehe immer die Bereiche, wo ich noch große Herausforderungen habe und wo ich denke, wow, da wollen wir, da müssen wir besser werden. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind da auf einem richtig guten Weg mit dem Ziel, dass Arbeit Freude machen soll, bereichern soll. Also auch in einem Setting wie Überstunden sollen nicht gemacht werden und wenn, werden sie abgebummelt. Wir haben für eine Non-Profit 30 Urlaubstage im Jahr und sogar noch einen mehr, weil wir Weihnachten und Neujahr, Silvester ganztägig frei machen. Also wir tun im Rahmen unserer Möglichkeiten, was geht, aber es gibt überall noch Spiel.
Und würdest du sagen, dass vieles vom Wachstum und dem, was ihr so macht, durch dich als Führungskraft kommt, dadurch, dass du es vorlebst, dass du die Visionen vorlebst und dadurch die Leute um dich rumscharst? Oder wie, also wie, ich versuche herauszufinden, wie bist du als Führungskraft und bist du gerne Führungskraft?
Oh, mal so. Also sagen wir mal so, wofür ich brenne und auch schon seit Ewigkeit. Das älteste Quote kommt von meiner Mutter aus der Zeit, wo ich im Nähkreis die Garnrollen mit aufgerollt habe. Das hatte ich ja bei Michael Trautmann erzählt. Also ich habe immer, sagte sie, mal einen Faible für einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gehabt. Also im Sinne von, ich habe so viele Vögel versucht zu retten und Flügel zu schienen, damit sie wieder fliegen können. Das ist, ja, hatte schon so ein bisschen Veterinäransätze wohl. Aber es ist einfach für mich dieses Setting, ich brenne dafür, Menschen zu enablen und sie in ihre Stärken zu bringen, weil ich einfach für mich erfahren darf, wie unglaublich großartig das ist, wenn man aus seinen Stärken arbeiten kann. Was mein größter Knabberpunkt als Führungskraft ist, mein Gehirn scheint per Default auf 200% eingestellt zu sein, was Geschwindigkeit anbelangt. Und das ist mir erst seit relativ kurzer Zeit klar geworden. Und ich habe eine Tendenz dazu, mein Tempo als noch nicht hoch genug einzuschätzen, obwohl es durchaus herausfordernd wahrgenommen wird. Und dieses Thema Geduld, Wiederholung zu prüfen, ist es wirklich angekommen? Ich nerve mich selbst bei der ersten Wiederholung. Und das ist vielleicht verständlich. Ich denke, auch wenn du mir was zweimal erzählst, denke ich, glaubst du, ich habe es beim ersten Mal nicht verstanden. Das hast du doch schon gesagt. Aber es ist, und das ist einfach für mich immer wieder zu reflektieren, dass ich da eine anstrengende Prädisposition habe. Und das macht mich auch zu keinem besseren Menschen, in keiner Weise. Aber das immer wieder zu reflektieren, ist als Führungskraft meine Verantwortung, aber etwas, was mir nicht leicht fällt. Und ich merke halt auch, dass ich da insbesondere auch durch die Menschen, die ich mit im Team habe, als Leads wahnsinnig viel lerne und auch da einfach jedes Mal weiter wachse. Ich kriege unterschiedliche Sachen gespielt von, ich bin die Führungskraft, auf die jemand seit Jahren gewartet hat, zu, ich habe extrem viel Entwicklungspotenzial und sollte endlich mal lernen, Dinge abzugeben. Also ich tue, was ich kann. Ich brenne dafür, die Hackerschool wirklich groß zu machen. Und wenn wir in eine Situation kommen, dass ich nur noch auf den Bühnen dieser Welt unterwegs bin, weil andere auch die Führungskompetenz noch besser können als ich, dann werde ich das wirklich mit einem Lächeln abgeben. Ich weiß aber auch, wie viel es mir bedeutet, zu sehen, so die Früchte von der Arbeit einfach wachsen zu sehen. Und deswegen, ich glaube, ich mache das ganz gut. Ich habe sicher noch viel zu lernen. Aber dazu auch ein ganz tolles Learning Environment in der Hacker School. Also bin ich sehr dankbar.
Aber du bist gerne Führungskraft.
Ja, weil ich Entwicklung und Veränderung liebe und weil ich gerne mit Menschen zusammen Dinge verändere, weil ich glaube, zusammen ist es immer besser als allein.
Das merkt man dir auf jeden Fall an. Und sag mal, du hast gerade angesprochen, du hast erst vor kurzem gelernt, dass dein Gehirn immer auf 200% läuft. Wie hast du das herausgefunden?
Die liebe Jule Jankowski hat mich dazu ja auch ein bisschen gegrillt. Ich habe über eine Freundin tatsächlich das Thema Hochbegabung erstmal in Scope genommen. Und ich war, wie klassischerweise übrigens fast alle Frauen, mit denen ich dazu spreche, ich auf keinen Fall, echt mal jetzt. Also weißt du eigentlich, was ich alles nicht kann? Ich habe mich in den Test reingesetzt. Ich saß in der letzten Reihe, habe mich genauso auf. Es war so lustig. Ich habe so viel Quatsch gemacht. Wahrscheinlich auch deshalb die Marke knapp verpasst. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich sehr, sehr auch allen Frauen, die das hören, anraten möchte, sich einfach mal testen zu lassen. Für mich hat es extrem geholfen, viel mehr zu verstehen, wer ich eigentlich selber bin und warum ich halt ein bisschen anders bin, aber wieso das auch nicht dramatisch ist, aber viel besser zu verstehen, dass das, was ich bei mir als normal für gegeben voraussetze, durchaus stressig sein kann für andere Menschen. Und wie gesagt, das ist keine Wertung, es ist einfach nur anders. Und deswegen, ja, ich weiß das seit dem Sommer und habe jetzt natürlich die Challenge, dass ich denke, na komm, die zwei Punkte will ich jetzt auch noch haben. Das ist für mich sehr unterhaltsam. Aber ja. Es erklärt mir viel, auch warum ich pro Tag ein Buch lesen kann, wieso ich begeistert darauf gucke, das zwischen den Feiertagen zu machen, also wirklich mit vollen Händen Wissen in den Kopf zu schaufeln und dass mich das begeistert, das finden auch viele Menschen skurril, aber es erklärt so viel und es macht es für mich einfacher, mich anzunehmen, so wie ich bin und dadurch, glaube ich, auch einfach auch als Führungskraft besser zu werden.
Sag mal, vielleicht noch dazu, du hast gesagt, du hast Kinder, du hast deine Mama bei dir, du arbeitest sehr viel. Wie kriegst du das alles in den Tag? Oder vielleicht davor die Frage, wie viel schläfst du? Du hast ja sicherlich auch so einen
Sleep-Tracker. Das ist das Schamzeichen der New York Masters.
Genau, so ein Aura-Ring.
Ja, der ist mit mir eher unzufrieden, weil das mit dem Umschlaf noch nicht 100% passt. Ansonsten schlafe ich tatsächlich immer mehr. Also auch die Tipps, die wir über den Chris Sorel da gekriegt hatten, mit auch darauf zu achten, wann isst du das letzte Mal oder sowas, oder diese regelmäßigen Aufstehzeiten. Also ich brauche keinen Wecker zu stellen. Ich wache immer um 6:30 auf oder jetzt sogar eine Stunde früher tatsächlich, was auch immer da schiefgelaufen ist. Aber ich merke, und das habe ich auch sehr eindrucksvoll im letzten Jahr gelernt, was ein sehr, sehr toughes Jahr für die Hackerschool war, ich kann nur wirklich stark sein, wenn ich keinen Raubbau betreibe. Und wenn ich in meiner Stärke bin, kann ich exponentiell viel leisten. Und da gehört Schlaf dazu. Also ich brauche recht viel Schlaf. Also verglichen mit meinem Mann, so 8 Stunden oder 7,5 sind schon echt wirklich gut und empfehlenswert.
Ja.
Und ich kriege das in der Regel hin. Also es ist der Versuch, das, was ich mache, immer 100% zu machen. Und dadurch eben halt auch ja eher teilweise einen zerstückelten Tag zu haben. Aber so Multitasking sehe ich mittlerweile auch so ein bisschen als Herausforderung an, passiert manchmal, aber wirklich in dem Moment zu sein, das geht dann schon. Und meine Me-Time ist immer Familienzeit mit meiner Mutter, mit meinen Kindern, mit meinem wunderbaren Mann. Und daraus ziehe ich so viel Energie, dass ich, glaube ich, auch in den anderen Teilen des Tages durchaus ganz signifikant leisten kann.
Stark, toll. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, die bekommen alle. Und zwar lautet die wie folgt. Kann es eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Wenn jeder die Verantwortung dafür übernimmt, das dazu beizutragen, was nötig ist, ja. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, weil wir viel zu häufig uns darauf zurückziehen, uns zu beschweren, warum es nicht geht und wer schuld ist. Aber in dem Moment, wo du die Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst, glaube ich, dass das möglich ist, vielleicht nicht über Nacht, aber die Weichen dafür zu stellen und die Extrameile zu gehen, ja, ich glaube daran und ich freue mich drauf.
Stark, toll. Ich finde es sehr schön, wie motivierend und wie viel Freude du wirklich hier an die Sachen drangehst und die Dinge erzählst. Das ist ganz toll, gerade für unsere Weihnachtsfolge. Und damit war es das auch schon. Nächste Woche erwartet euch noch eine Folge, passend zum Jahresende, mit dem Raphael Gilgen, den kennst du auch.
Ach, guckst du.
Genau.
Ja, geil.
Und da tauchen wir nochmal eine ganz andere Welt ein. Und ich möchte mich einmal bedanken jetzt schon mal für das tolle Jahr hier an euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich an dich, Julia, für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, dass der eine oder die andere jetzt sich berufen fühlt, euch zu unterstützen, entweder im Ehrenamt oder als Spender oder Spenderin. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten und bis bald. Ciao, ciao.